dann weiß ich noch, dass ich gefragt habe, wenn das jetzt Krebs wäre, wie wäre denn dann meine Prognose? Ich weiß gar nicht, ob ich sogar gefragt habe, wie lange habe ich denn noch? Und dann sagte sie, das wollen Sie gar nicht wissen. Wenn ich jetzt wissen möchte, was bedeutet das für meine Lebenserwartung, dann werde ich da sehr wahrscheinlich nachfragen. Unnötig, dass mir da quasi die ohnehin kaum vorhandene Hoffnung genommen wird.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Breaking Bad News. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Heute veröffentlichen wir gleich zwei Episoden. Das ist ungewöhnlich, aber wir haben gute Gründe. Die Episode, die ihr gleich hören werdet, ist ein Gespräch mit Georg Zahl, einem Medienschaffenden, der an einem Pankreaskarzinom erkrankt ist. In dieser Episode hört ihr seine Krankengeschichte und was die Diagnose Krebs mit ihm gemacht hat. In der anderen Episode spreche ich mit Professor Khaled Sehouli über eben diese Krankheitsgeschichte, die ihr gleich hören werdet. Professor Sehouli hat als gynäkologischer Onkologe an der Charité schon so häufig schlechte Nachrichten überbracht, dass er das Thema auch wissenschaftlich untersucht und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Diese Episoden gehören also zusammen und im Idealfall habt ihr nach dem Hören richtig was an der Hand, um diese Gespräche gut und souverän zu führen. Nun aber zu Georg Zahl. Georg, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast bist.
Gerne, gerne. Es ist für mich schön, jemandem etwas zurückzugeben, von dem ich weiß, dass er in einem medizinischen Umfeld arbeitet, weil ich sehr viel davon profitiert habe. Ohne Mediziner und Medizinerinnen wäre ich heute nicht mehr hier. Ich werde häufiger mal angeschrieben, angesprochen und ich hoffe, das bleibt so von Menschen, die in der Medizin arbeiten. Und ich versuche, so gut es geht, dann Rede und Antwort zu stehen, auch wenn es mir nicht unmittelbar hilft, hilft es vielleicht irgendwo irgendjemand anderem, entweder der damit arbeitet oder vielleicht sogar einem Patienten oder einer Patientin in der Zukunft. Und deswegen bin ich gerne bei sowas dabei und finde es auch spannend, immer die Sicht von Medizinern und Medizinerinnen zu hören, wenn ich nicht deren Patient bin.
Ah, da sprichst du direkt die Beziehungsebene an. Das wird heute noch eine wichtige Rolle spielen, nehme ich an. Aber ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Das ist nicht gerade gewöhnlich, dass wir Betroffene hier bei uns im Podcast haben. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das überhaupt schon mal hatten.
Also ich bin der inkompetenteste Gast, den du hier hattest.
Na also, ich würde sagen, für deine Situation bist du absoluter Fachmann, oder?
Okay, auch wieder wahr, aus Patientensicht vermutlich.
Ja genau, das ist ja genau die Perspektive, die wir dann aber auch brauchen, wenn wir uns vor Augen führen wollen, was macht das mit Menschen, wenn wir ihnen diese lebensveränderten Nachrichten präsentieren? Was macht das auch mit dem, je nachdem, wie wir sie präsentieren? Kannst du uns da vielleicht zu Beginn einmal mitnehmen? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht?
Ja, also mein Name ist Georg Zahl. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich arbeite seit vielen, vielen Jahren im Bereich, ich sag mal ganz, ganz grob, Journalismus und Unterhaltung. Das verschwimmt ja oft und das ändert sich dann auch bei mir teilweise oft, wie genau das Arbeitsumfeld aussieht. Ich habe früher mal ein bisschen Fernsehen gemacht. Ich mache einen regelmäßigen Podcast und ich bin lange Zeit auch noch auf YouTube und Twitch aktiv gewesen. YouTube kennen, glaube ich, die meisten grundsätzlich mal. Twitch ist vielleicht eher etwas für die etwas jüngere Generation, Streamingdienst. Auch das kam meistens aus dem Bereich Videospiele. Und vor 5 Jahren bin ich dann an Krebs erkrankt, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und ja, genau, da war ich 45. Und wie, glaube ich, bei den meisten Menschen kommt das erstmal als Überraschung und als Schock. Ich persönlich habe auch eigentlich gar nicht damit gerechnet zu dem Zeitpunkt, weil ich mit damals 45 Jahren auch noch relativ jung war, auch für diese Art von Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und da hat sich das Leben dann schlagartig sehr stark verändert. Ja, wobei, wenn ich darüber nachdenke, also das Leben selbst, so wenn man es von außen betrachten würde, hat sich dann gar nicht mal so extrem verändert, wie es jetzt klingt. Aber so diese mentale Ebene des Lebens, die hat sich natürlich dann gewaltig verändert. Wenn du eine Diagnose bekommst, die dir mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Großteil des langfristigen und auch mittelfristigen Lebens wegnimmt, dann planst du halt ein Stück weit anders. Das klingt jetzt so zynisch, wenn ich sage, dass es auch Vorteile haben kann. Aber es gibt halt auch Sorgen, die du dann vielleicht nicht in dem Maße hast, wie andere Menschen sie haben. Aber ich bin auch niemand, der jetzt sagen würde, nach mir die Sintflut.
Das ist sicher auch eine Ressource. Wir wollen uns jetzt ansehen, wie wurde dir diese fürchterliche Diagnose verkündet. Und da würde ich vorschlagen, lass uns doch in der Zeit zurückspringen. Vor 5 Jahren hast du die Diagnose bekommen. Vielleicht kannst du uns nachzeichnen, den Krankenweg bis hin zu dieser Diagnose.
Ich fange ein bisschen weiter vorne an. Ich hatte eine chronische Achillessehnenentzündung ein Jahr zuvor. Bin Ewigkeiten nicht zum Arzt gegangen, die ist chronisch geworden. Irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen, war richtig stolz auf mich und der hat mir im Prinzip ein entzündungshemmendes Mittel verschrieben. Ich weiß den Namen nicht mehr. Irgend so ein Allerweltsding, was ich eine Zeit lang genommen habe und tatsächlich ist diese Entzündung weggegangen. Eine der potenziellen Nebenwirkungen war allerdings auch, dass der Magen davon ein bisschen angeschlagen ist, wenn man das über längere Zeit nimmt. Und das habe ich ab dem Zeitpunkt dann als Symptom gehabt und habe es erstmal darauf geschrieben, ja, das hatte bestimmt mit der längeren Einnahme dieses Medikamentes zu tun, dass ich jetzt so ein bisschen Magenprobleme habe. Einer der ersten Punkte, wo das anfing, war an einem Neujahrstag und ich habe an Silvester ein bisschen was getrunken, aber jetzt nicht extrem viel. Also ich habe mich nicht weggeschossen, musste mich aber am nächsten Tag übergeben. Und jeder kennt einen Silvesterkater, aber ich dachte mir, Mensch, das habe ich nicht verdient. Also so viel habe ich nicht getrunken, als dass ich mich deshalb jetzt am nächsten Morgen übergeben müsste. Es war schon irgendwie komisch. Habe da aber nichts weiter drauf gegeben und im Laufe des Jahres kam das häufiger vor, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, mich übergeben müsste und dann auch Rückenschmerzen anfingen. Jetzt bin ich als Jugendlicher eine Zeit lang relativ stark gewachsen und bin auch sehr groß und ein bisschen übergewichtig gewesen. Sowieso Rückenprobleme gehabt, habe also mir erstmal nicht so viel dabei gedacht, wobei die ein bisschen anders waren. Bin dann, glaube ich, gegen Mitte des Jahres 2019 um den Dreh rum zum ersten Mal wegen dieser Magenprobleme der Anhaltenden zum Arzt gegangen und da war die Diagnose, glaube ich, Magenschleimhautentzündung oder so. Ich soll mal irgendwie die und die Medikamente nehmen, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ohne dass es besser geworden wäre. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Ich musste mich häufiger und regelmäßiger übergeben. Ich habe es zum Glück immer relativ frühzeitig gemerkt, weil das sich übergeben müssen klingt jetzt nicht nur nach etwas, was unangenehm ist. Wenn dir das irgendwo in der Öffentlichkeit passiert, denkt ja auch jeder erstmal, du bist gerade besoffen oder so. Und zum Glück habe ich das immer ein gutes Stück vorher merken können, weil mir dann so Wasser im Mund zusammengelaufen ist und ich wusste, okay, 1-2 Minuten habe ich, dann geht's los, sodass ich dann immer irgendwie, wenn ich einkaufen war, bin ich halt immer nach draußen gegangen oder so. Und ansonsten, wenn ich zu Hause war, bin ich dann schon mal Richtung Klo. Ja, die Symptome gingen nicht weg. Und dann sagte die damals behandelnde Ärztin, ob ich das denn jetzt vielleicht mal homöopathisch behandeln möchte. Und davon war ich tendenziell eher so ein bisschen geschockt, weil ich davon nicht so viel gehalten habe und habe mich entschieden, ich suche mir eine andere Ärztin. Und bei der habe ich meinen Termin zur Untersuchung gemacht und die hat auch die Möglichkeit einer Ultraschalluntersuchung gehabt. Und bei eben dieser Ultraschalluntersuchung einige Monate später, es war so im Herbst 2019, hat sie den Tumor entdeckt. Und da weiß ich auch noch relativ genau den Ablauf. Ich habe mir dann dieses Gel abgewischt und dann meinte sie, möchten Sie noch ein Tuch haben? Und ich so, nee, das reicht schon, alles gut. Und dann sagte sie, nee, ist nicht gut. Setzen Sie sich mal. Und dann ging halt der Teil mit der Diagnose los. Und dann sagte sie mir halt, dass sie etwas entdeckt hat auf der Bauchspeicheldrüse, was wie ein Tumor aussieht. Und dass wir das jetzt abklären müssen, so schnell wie möglich, was es tatsächlich ist. Und ich wusste schon, was das wohl bedeuten würde. Also mir war schon klar, was ein Tumor auf der Bauchspeicheldrüse oder Bauchspeicheldrüsenkrebs für eine Erkrankung ist, wie schwerwiegend die ist und wie schlecht diese Diagnose erstmal ist. Wie du es sicherlich kennst von vielen Patienten, man googelt immer den Worst Case und das war der Worst Case. Und ja, die Diagnose habe ich dann bekommen und das ist mal erstmal so ein Schlag in die Magengrube quasi.
Lass uns die Situation nochmal vielleicht ganz genau ansehen, damit wir es dann auch gut nachzeichnen können. Also du kanntest diese Ärztin nicht. Es gab noch kein Vertrauensverhältnis, das über Jahre wachsen konnte. Was hat das mit dir gemacht?
Bei mir geht das schon relativ schnell, dass ich den Medizinern und Medizinerinnen, die mir begegnen, vertraue. Also da müsste schon einiges umgekehrt der Fall sein, damit es nicht so ist. Aber natürlich war noch keine persönliche Ebene da. Ne? Wir kannten uns jetzt noch nicht. Und ja, wenn du hörst, setzen Sie sich mal hin, da kommt ja nie was Gutes. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie wir müssen reden. Danach kommt ja immer etwas, was sehr schlecht ist. Also dieses setzen Sie sich mal hin, das hat mich schon direkt irgendwie so ein bisschen darauf vorbereitet, was danach kommen würde. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie da eine lange Pause gelassen hätte. sie stand hier direkt vor mir oder saß direkt vor mir und hat mir diese Prognose mitgeteilt. Und ich habe erstmal gefragt, so erfahrungsgemäß, was bedeutet das, was wir gerade gesehen haben? Ist das mit Sicherheit ein Tumor? Wenn ja, ist das mit Sicherheit Krebs? Ist das mit Sicherheit bösartig? Oder ist das etwas, was häufiger mal vorkommt und wir nur auf Nummer sicher gehen müssen? Oder ist das etwas, was eher selten vorkommt und wenn ich es sehe, dann ist es wahrscheinlich nichts Gutes? Und da hat sie aus ihrer Sicht relativ schnell klar gemacht, dass sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit für Krebs hält. So. Dann weiß ich noch, dass ich gefragt habe, wenn das jetzt Krebs wäre, wie wäre denn dann meine Prognose? Ich weiß gar nicht, ob ich sogar gefragt habe, wie lange habe ich denn noch? Und dann sagte sie, das wollen sie gar nicht wissen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist auch mein, in Anführungsstrichen, Stand der Informationen gewesen, dass zwischen so einer Diagnose und einem möglichen Tod mitunter nur Wochen liegen. Und das war der größte Teil des Schocks, also nicht unmittelbar oder nicht hauptsächlich die Angst, dass einen das das Leben kosten könnte, schrägstrich würde, sondern dass das mit Pech extrem schnell passiert. Ich weiß noch, dass ich, als wir durch waren, habe ich die Ärztin in den Arm genommen und habe ihr gesagt, ich beneide sie nicht, weil ich gemerkt habe, dass ihr das jetzt auch sehr nahe gegangen ist, jemandem so eine Diagnose und Prognose geben zu müssen. Es ist vermutlich ein Unterschied, wenn du jemanden als Patienten hast, der 80, 85 ist, viele Erkrankungen hat oder wo eine bereits bestehende Erkrankung sich in eine Richtung entwickelt, dass du sagst, ab jetzt wird es lebensbedrohlich, verglichen mit jemandem, der da hinkommt und sich denkt, naja, vermutlich wird sie dir sagen, ernähr dich gesund und dann ist das Ganze in 3 Monaten weg und geht raus und weiß nicht, ob er noch für Silvester planen muss.
Das wollen sie gar nicht wissen. Das kann ja jetzt sehr viel bedeuten. Von was für einem Zeitraum bist denn du ausgegangen?
Naja, ich wusste, dass wir jetzt erstmal gucken müssen, ist es das, wofür wir es halten? Und dass dann eine ganz wichtige Frage sein wird, ob es gestreut hat oder nicht. Das war so gefährliches Halbwissen, glaube ich, auf meiner Seite, dass ich glaubte, dass ich vielleicht die Chance habe, dass es noch nicht gestreut hat. Und wenn es noch nicht gestreut hat, vielleicht mit Glück entfernt werden kann oder mit Chemo behandelt werden kann. Und ich vielleicht sogar eine langfristige Überlebenschance habe. Ich weiß, ich bin nach Hause gekommen, meinen Spiegelschrank aufgemacht und habe meinen Rasierer rausgenommen und habe mich dann gefragt, muss ich mir nochmal neue Rasierklingen kaufen? Ich brauche irgendwie alle 2 bis 3 Wochen brauche ich eine neue Klinge. Da waren irgendwie noch 4, 5 drin oder so. Und ich mich gefragt habe, muss ich die nochmal neu kaufen eigentlich oder nicht? Und dann dachte ich mir, wo wir jetzt bei den paradoxen Dingen sind, geil, nie wieder Steuererklärung machen. So absurd das dann ist, dass man sich über sowas freut. Aber ja, das waren so ein paar komische Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen. Ansonsten ging es halt erstmal relativ pragmatisch darum, was jetzt als nächste Schritte anstehen. Meine damalige Partnerin war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Das heißt, ich habe ihr dann irgendwie eine WhatsApp geschickt. Und ich mache da kein großes Buhai drumrum. Ne? Ich sage nicht, wir müssen jetzt telefonieren oder so, sondern mir geht es darum, die Information muss so schnell wie möglich zu den Menschen, die mir wichtig sind, weil ich weiß, dass die meisten von denen auch pragmatisch sind. Und dann mache ich nicht, ruf mich mal an, wenn du Zeit hast, ist wichtig. Dann weiß derjenige sowieso, dass irgendwas Schlechtes oder Schlimmes passiert ist. Und bevor ich den oder die in Unklaren lasse, sage ich dann sofort, pass mal auf, bei der Untersuchung ist ein Tumor entdeckt worden. Es ist wahrscheinlich Krebs, mehr weiß ich erst in den nächsten Tagen. Und dann hat sie zum Beispiel ihren Urlaub natürlich abgebrochen, ist nach Hause gekommen. Und ja, dann ging das mit den dann folgenden Untersuchungen und notwendigen Untersuchungen weiter.
Lass uns nochmal kurz zurückgehen in dieses Ultraschallzimmer. Wie ging das denn dann weiter, nachdem ja, die Katze aus dem Sack war? Hattest du da die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Wolltest du Fragen stellen?
Ich habe die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen, ja, aber ich brauchte nicht mehr so viele Fragen. Also meine ersten Fragen, die musste ich nicht mal stellen, weil sie die nötigen nächsten Schritte quasi schon eingeleitet hat. Sie hat dann gesagt, ich überweise sie jetzt an das sowieso Krankenhaus hier in Hamburg und da werden wir dann die weiteren Untersuchungen machen. Und ja, also es war quasi direkt der Blick nach vorne, wie jetzt die Behandlung weitergeht. Und das war auch für mich erstmal der wichtigste Schritt, weil dafür brauche ich jemanden, der sich in diesem Bereich Medizin auskennt. Sorgen machen kann ich mir auch alleine noch genug. Dass natürlich du schläfst an dem Tag ein und wachst am nächsten Morgen auf und musst dir immer wieder vergegenwärtigen, dass das jetzt kein normaler Morgen ist. Ne? Und das hat ein paar Tage gedauert, sich in dieser Situation zu finden, dass alles nicht mehr so ganz normal ist, ne? Dass da so ein quasi Damoklesschwert über einem hängt, dessen unmittelbare Gefahr zumindest man noch gar nicht abschätzen kann. Ich hatte nur gehofft, dass ich zumindest noch ein gutes Stück Zeit haben werde, mich auf die Situation einzustellen.
Viele Patientinnen und Patienten berichten, dass sie in dieser ersten Situation dann Informationen gar nicht so aufnehmen können. Und dann wird erklärt, wie es weitergeht und welche Untersuchungen anstehen, aber man kriegt das gar nicht so mit. War das bei dir auch so?
Nö, eigentlich nicht. Also es gab ja nicht so viele Informationen, ne? Ich habe dann die Informationen, die ich quasi brauchte, in meinem Kopf wahrgenommen. Aha, es ist ein Tumor auf der Bauchspeicheldrüse, es ist höchstwahrscheinlich Krebs. Wir gucken jetzt erstmal, wie weit es fortgeschritten ist. Und dann schauen wir in Abhängigkeit davon, welche Behandlungsoptionen da sind. Und das hatte ich alles. Und dann hatte ich unmittelbar erstmal nicht so viele Fragen.
Aber, das hast du ja geschildert, du hast dann die Ärztin in den Arm genommen, weil du eben empathisch gemerkt hast, das ist ihr auch nicht leicht gefallen. Welche Rolle haben denn deine Emotionen gespielt? Wurde das denn auch angesprochen?
Von ihr?
Ja.
Erstmal nicht, nee. Ich hatte aber auch nicht, also für mich erstmal im Moment nicht das Gefühl, dass das wichtig ist. Ich bin da jetzt auch nicht in Tränen ausgebrochen oder so. Also es hat mich natürlich geschockt. Und natürlich ist das nichts, wo ich sage, oh ja, coole Sache, machen wir einfach weiter. Natürlich hat mich das extrem mitgenommen, aber es war halt mehr so eine Schocksituation, die dann eher so ein bisschen zielgerichtete Produktivität bewirkt hat und nicht so eine Schockstarre mit vielleicht einem Heulkrampf oder so. Und so ist das eigentlich auch bis jetzt geblieben.
Mal angenommen, sie hätte das jetzt proaktiv nachgefragt. Was hätte das mit dir gemacht?
Ich hätte vermutlich einen Witz gemacht. Also ich glaube, wenn das für mich wichtig gewesen wäre, dann hätte ich von mir aus in diese Richtung Gespräch gelenkt oder gefragt. Aber du stellst natürlich eine wichtige Frage, weil das für jeden Menschen völlig unterschiedlich ist. Ich persönlich konnte auch immer ganz gut mit einer Spur Humor mit dem Thema umgehen. Bin es irgendwie auch nicht so verbittert, dass ich zu den Menschen zum Beispiel gehören würde, die sagen, darüber macht man keine Witze oder so, sondern also kommt drauf an, wie gut der Witz ist. Ist natürlich für mich leichter als Patient. Ich darf mir auch schlechte Witze zu dem Thema erlauben. Da hätten andere, vor allen Dingen Ärzte und Ärztinnen, glaube ich, ein riskantes Spiel, wenn du mit deinem Krebspatienten Krebswitze machst. Da hast du nicht viel zu gewinnen. ja, aber wie gesagt, ich habe da nicht das Gefühl gehabt, mit ihr drüber sprechen zu müssen. Und ja.
Gab es irgendwas an dem Gespräch, wo du sagen würdest, das hätte besser laufen können?
Also ich gestehe ja Menschen zu, dass sie auch, wenn sie Profis sind, sie immer noch Menschen sind. Und ob jetzt irgendwas in dem Moment bei mir vielleicht hätte besser ankommen können oder so, das stelle ich mal hinten an, wenn ich halt mir überlege, wie schwierig die Situation halt auch für mein Gegenüber ist. Und wenn ich das in Betracht ziehe, sehe ich da halt überhaupt kein Problem. Ist weder positiv aufgefallen noch negativ. Aber das Wichtige ist so wie beim Schiedsrichter beim Sport, ne? Da bist du auch happy, wenn der nicht auffällt. Du willst dich ja nicht in dem Spiel an die Schiedsrichterleistung erinnern. Und so ist es, glaube ich, auch in dieser Situation. Vielleicht hätte es irgendwas ganz Tolles gegeben, eine ganz tolle Art und Weise, mit mir zu dem Zeitpunkt zu reden, wo ich noch jahrelang nachher hätte drüber nachdenken müssen. Aber die Situation selbst ist so überwältigend, dass ich mit neutral erstmal völlig happy bin. Ich habe die Informationen bekommen, weitestgehend, die ich brauchte. Ich kann verstehen, warum sie auf meine Frage, wie sieht die Prognose aus, nicht konkret geantwortet hat. Und von daher ist alles gut. Ich hätte ja auch nachhaken können. Ne? Nach ihrer Antwort hätte ich auch sagen können, ich möchte es schon ein bisschen genauer wissen.
Alles klar. Okay, da hast du die schlechte Nachricht bekommen. Du musstest ja dann aber auch in unmittelbarer zeitlicher Nähe die schlechte Nachricht selbst wiederum übermitteln. Du hast schon gesagt, die Freundin war im Urlaub, du musstest anrufen. Und bei Kolleginnen, bei Kollegen, bei Freunden, bei Familie, da meldet man sich ja auch. Konntest du dich darauf vorbereiten? Wie war das für dich?
WhatsApp. Erstmal. Also eine Textnachricht habe ich geschrieben, weil ich da am leichtesten in der Lage bin, erstmal alle wichtigen Informationen zusammenzufassen und den Text im Zweifelsfalle zu copy und pasten und an die Handvoll Menschen schicken, die das in dem Moment wissen müssen. Und das war eine sehr kleine Anzahl von Menschen. Das waren diejenigen, mit denen ich beruflich unmittelbar zusammenarbeite, weil es für sie halt bedeuten kann, dass sich deren kompletter Job und damit das komplette Leben innerhalb von wenigen Wochen auch komplett auf den Kopf stellt, unabhängig davon, dass das natürlich auch eine emotionale Komponente ist, wenn du mit Freunden zusammenarbeitest oder mit Kollegen befreundet bist, wie auch immer. Dann meine Partnerin und meiner Schwester habe ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch einen kurzen Abriss gegeben, nur die kurze Info. Ich habe aber auch nicht dann alle gleich im Hotline-Ticker gehabt, ne? Also das ist mit meiner Partnerin passiert und mit anderen habe ich dann irgendwie alle 2-3 Tage mal ein Update gegeben, halt wenn es so größere, wichtige Informationen gab, von denen ich sagte, okay, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag bei jedem mich melden und den über jede Kleinigkeit irgendwas sagen, sondern wenn es eine wichtige Entwicklung gibt, dann halte ich euch auf dem Laufenden.
Das ist natürlich auch eine fürchterliche Aufgabe, zeigt aber auch nochmal, dass man als Patient, als Patientin natürlich nicht nur schlechte Nachrichten einfach nur empfängt, sondern sie eben auch weitergeben muss. Aber lass uns mal weitergehen in der Krankengeschichte. Du bist ja dann ins Krankenhaus gekommen. Wie war das für dich und gab es da sowas wie eine feste Ansprechperson für dich?
Ja, nicht so wirklich. Ich war lange Zeit in so einem Wartebereich und ja, dann gab es halt, glaube ich, so ein paar bildgebende Untersuchungen. Ich glaube, eine CT war auf jeden Fall dabei. Ich nehme mal schwer an, dass sowas wie Blutabnahme und so auch dabei war. Es war viel Warten, ein bisschen Papierkram, aber irgendwie auch nichts Wildes. Und im Endeffekt halt eine relativ lange Zeit, die ich da in diesem Krankenhaus verbracht habe, zusammen mit meiner Partnerin, die da auch war, bis dann eben die dann weiteren Schritte besprochen wurden. Also es hat sich halt dann rausgestellt, dass es ein Tumor ist, dass es Krebs ist. Und ich glaube, dann waren wir schon relativ schnell an dem Punkt, wo die erste Chemotherapie anvisiert wurde. Meine ich, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
Also du warst dann schon stationär aufgenommen?
Für die Untersuchung glaube ich erstmal nicht. Aber infolge der Untersuchung kam das dann relativ schnell zu einer stationären Aufnahme.
Und da wurden dann die weiteren Untersuchungen gemacht, nehme ich an. Und schließlich muss man ja dann zu dem Punkt kommen, wo die Diagnose dann steht. Und dann steht ja auch ein Gespräch an, in dem diese endgültige Diagnose dann übermittelt wird. Wie ist das abgelaufen? Weißt du noch, wie das für dich war?
Kaum noch, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, dass es relativ schnell die Bestätigung gab, dass es halt Krebs ist. Und dann ging es, glaube ich, relativ bald darum, wie weit der fortgeschritten ist. Und ich glaube, erst am 2. Tag wusste ich, dass es wohl noch nicht gestreut hatte. Dann ging es darum, wie viele Lymphknoten betroffen sind und eben die Frage, ob es operiert werden kann oder nicht. Die habe ich am 1. Tag schon gestellt und die Antwort bekommen, ja, das kann operiert werden, was mich grundsätzlich glücklich gemacht hat, aber so nicht ganz stimmte, wie sich dann später herausgestellt hat. Ja, das ist, glaube ich, so ganz grob der Abriss. Aber ich kann dir schon nicht mal mehr sagen, wer genau das war, wer mir welchen Teil der Information gegeben hat, weil ich da gefühlt mit 10 verschiedenen Ärzten, Ärztinnen, Schwestern, Pflegern und so zu tun hatte, von denen jeder irgendwie so einen kleinen Teil der Arbeit da gemacht hat.
Aber würdest du sagen, es gab sowas wie eine primäre Ansprechpartnerin, ein primärer Ansprechpartner?
Nee, also vielleicht gab es die Person, aber ich habe sie zumindest nicht als solche wahrgenommen. Also ich erinnere mich daran, dass mir sehr schnell gesagt wurde, dass wir mit der Chemotherapie anfangen und die quasi am selben Tag, wo ich es erfahren habe, gab es auch schon die erste Chemo. Ich habe damals die Info bekommen, dass die Chemotherapie gemacht wird, um den Tumor zu verkleinern und ich dann anschließend operiert werde. Tatsächlich war es so, dass die Chemo stattgefunden hat und dann neu evaluiert werden sollte, ob ich überhaupt operiert werden kann, weil dieser Tumor relativ nah an dem Blutgefäß lag und das die Operation potenziell verhindert hat. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das kam dann erst raus, aus meiner Sicht, bei der 3. oder 4. Chemo vor Ort, wo der Onkologieleiter zusammen mit irgendeinem anderen Oberarzt über mich redete in meinem Beisein und besagter anderer Arzt dann sagte, und falls wir operieren, bla bla bla, und bei mir erst sofort die Alarmglocken angingen und ich sagte, wie, falls wir operieren, wenn wir operieren, dachte ich. Und dann sagte er, ja, wenn die Chemo gut läuft, dann könne man operieren, was dann ein Schock war. Logischerweise, wenn du davon ausgehst, dass zumindest mal operiert werden kann, egal wie danach die Prognose aussieht, woraufhin ich halt dann ein Gespräch mit dem Onkologiechef hatte und ihn nochmal gefragt habe, wie denn meine Prognose aussieht, wenn ich nicht operiert werden kann, dann hat er, glaube ich, gesagt so, ja, so 2 bis 3 Jahre, falls das nicht operiert werden kann. Ich so, okay, mit 2 oder 3 Jahren oder mit 3 Jahren kann ich leben. Und dann sagt er, aber sie können halt nicht zwingend davon ausgehen, dass die 3 Jahre 3 gute Jahre sein werden. Auch da habe ich nicht weiter gefragt. Ich muss jetzt nicht jedes Siechtum mir ausmalen können. Wie gesagt, wenn es passiert, ist noch früh genug, um mich drüber zu ärgern. Ich muss da keine Dämonen an die Wand malen. Aber der Teil war halt ein wichtiger Punkt. Ich weiß auch noch, Ich mache einen Podcast und über einiges aus diesen Prognosen, aus meiner Erkrankung habe ich auch im Podcast geredet. Das muss ich kurz erwähnen, weil die Tatsache, dass ich einen Podcast mache, dazu geführt hat, dass ein Arzt dort, wo ich behandelt wurde, mich und den Podcast kannte und sich daraufhin dachte, Moment mal, das, was er beschreibt, so viele Krankenhäuser gibt es in Hamburg nicht. Der ist in Hamburg gewesen und daraufhin mal die Patientenakten gecheckt hat, ob ich zufällig in seinem Krankenhaus bin. Und das war der Fall. Der schrieb mich an und sagte, pass mal auf, schick doch bitte mal deine Unterlagen ans UKE hier in Hamburg. Die machen diese OP viel, viel häufiger als wir. Die machen die einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen. Wir machen die einmal im halben Jahr oder so. Und lass das von denen beurteilen, ob die denken, dass sie operieren können oder nicht. Genau das habe ich gemacht und es kam raus, dass es die schon zu dem Zeitpunkt sagten, ja, wir können das machen, während mein Krankenhaus, wo ich in Behandlung war, sagte, wir können es nicht machen. Und es hat dann dazu geführt, dass wir ja dann relativ schnell diese OP in die Wege geleitet haben. Die sagten, nee, besser wird es jetzt erstmal nicht. Die Situation, die wir jetzt haben, ist gut genug. Lass uns operieren, lass uns das Ding rausnehmen. Und so musste ich mich nicht darauf verlassen, dass der Rest der Chemotherapie noch die gewünschten Erfolge erzielt, damit das andere Krankenhaus dann vielleicht auch operiert. Ich weiß nicht, ob sie es dann getan hätten.
Okay, also wenn wir jetzt auf diesen Krankenhausaufenthalt schauen und ich zeichne mal kurz ein anderes Bild und dann sagst du mir, was du davon halten würdest, wenn das so gelaufen wäre. Ja, was das vielleicht geändert hätte. Stell dir mal vor, du hättest eine Ärztin oder einen Arzt gehabt, wo du gesagt hättest, das ist meine Ärztin. Sagen wir meine Ärztin, ja. Und du weißt, von der kriege ich meine Informationen, der stelle ich meine Fragen. Die ganzen Untersuchungen laufen und dann sagt die, hey, heute um 14 Uhr unterhalten wir uns hier in diesem, was weiß ich, Gymnastikraum oder so, hinten an der Station. Wir haben jetzt vielleicht im Arztzimmer nicht genügend Platz. Ich will es nicht im Patientenzimmer machen, also es gibt ein gesondertes Ding. Dann geht ihr da rein. Da sitzt du, sie fragt auch vielleicht im Vorfeld, ob ein Angehöriger mit soll oder nicht, ob du dir das wünschst. Dann setzt ihr euch erstmal hin und sie fragt, wie schätzen Sie denn alles ein, was wissen Sie überhaupt? Und dann erzählst du erstmal, was du weißt und wie du deine Situation einschätzt. Und dann fragt sie dich, was willst du wissen? Ja, wo gibt es denn Punkte, die dich interessieren, wo du noch nicht genügend weißt? Und dann gibt sie dir diese Informationen. Am Ende fragt sie dich, wie es dir jetzt damit geht, mit dieser ganzen Information, die sie dir gegeben hat. Und zuletzt präsentiert sie dir dann eine Strategie, fasst nochmal alles zusammen und sagt dir jetzt, wie es weitergeht.
Das ist halt so unfassbar subjektiv, ne? Es wird Menschen geben, die bei jedem dieser Punkte sagen, boah, hätte es das bloß mal gegeben oder hätte mal jemand meine Hand gehalten oder mich gefragt, wie es mir geht. Bei mir hat das alles nicht so die große Rolle gespielt. Bei mir war das Wichtigste, einfach nur, dass alles, was ergebnisorientiert ist, also klar zu wissen, was ist der Status quo und was machen wir jetzt als nächstes und was kann und muss ich dafür tun und gegebenenfalls, was verspreche ich mir davon und so weiter und so fort. Am wichtigsten ist für mich quasi, sind für mich Arbeitsanweisungen. Da gibt es natürlich als Patient nicht so mega viel, was man tut, aber das war für mich das Wichtigste, nach vorne zu schauen, wie können wir gemeinsam das Beste tun, um das wie auch immer geartete bestmögliche Outcome zu haben. Bei mir ist es halt so, wenn ich persönlich schlechte Nachrichten haben will, dann frage ich gezielt danach. Und das heißt, für mich war es zum Beispiel nicht notwendig, dass mir jetzt jemand den Abriss gibt, zu sagen, hey, Sie sind, Glückwunsch, Sie sind an der schwerstmöglichen oder einer der schwerstmöglichen Krebserkrankungen erkrankt. Die 5 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit ist um die 5%. Das wusste ich schon. Und wenn ich es konkreter wissen wollte, habe ich dann immer nachgefragt, wie ich halt sagte mit dem einen Onkologie-Chef, wo ich halt sagte, was ist denn, wenn ihr es nicht operieren könnt? Von welcher Zeitspanne reden wir hier? Und dann hat er im Rahmen dessen natürlich, was, wie weit es fortgeschritten war, hat er halt seine Prognose abgegeben. Dann dachte ich mir, okay, damit kann ich arbeiten, in Anführungsstrichen. Dann weiß ich so ungefähr, was auf mich zukommt. Es gibt ja auch ganz banale Fragen, die sich dann vielleicht stellen oder Probleme, die sich aufwerfen. Ne? Will ich zum Beispiel als nächstes ein Auto leasen oder so? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Prognose von 2 oder 3 Jahren, ist es halt was anderes, als wenn er dir sagt, ich habe 2 Wochen. Mache ich jetzt irgendetwas, das für mich irgendein Problem aufwirft? Ich habe einen Hund, den ich über alles liebe. Wie sieht's mit Haustieren aus? Da habe ich zu befürchten, dass ich nicht nur dieses Haustier nicht überleben werde, sondern dass ich meine Partnerin in mega Schwierigkeiten bringe, weil sie sich jetzt um dieses Tier kümmern muss, um ihren Job kümmern muss und noch mich und alle damit verbundenen Probleme an den Hacken hat und sowas halt. Also aus meiner Sicht, ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass das für mich nicht viel verändert oder und besser gemacht hätte. Ich bin immer jemand, ich möchte, egal wie schlecht die Information ist, ich möchte sie im Prinzip so schnell wie möglich schwarz auf weiß haben. Wenn du mich nach dem Optimum allgemein fragen würdest, würde ich sagen, gibt eurer Onkologieabteilung, oder das UKE hat ja sogar eine Pankreasabteilung, gibt denen ein Handy mit WhatsApp, wo ich eine Nachricht schreiben kann und weiß, dass ich relativ zeitnah eine halbwegs vernünftige Antwort bekommen werde. Ich finde das tausendmal besser, wenn ich sagen kann, ich schreibe jetzt eine Nachricht und der Nächste, der drauf guckt, gibt mir eine Antwort, als wenn mir jemand sagt, am nächsten Donnerstag machen wir einen Gesprächstermin, für den Sie bitte ins Krankenhaus kommen müssen. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, eine schlechte Nachricht persönlich überbracht zu bekommen. Für mich ist es so, je wichtiger diese Nachricht ist, und schlechte Nachrichten sind halt meistens wichtig, desto schneller möchte ich die haben. Und ich möchte vor allen Dingen nicht in so einem Limbo sein, dass mir jemand sagt, wir müssen dringend reden. Wie passt es Ihnen in 14 Tagen? Dass ich jetzt 14 Tage habe, darüber nachzudenken, mir meinen Grabstein auszusuchen oder so. Und schon gar nicht, wenn es möglicherweise eine gute Nachricht ist. Und ich mir Ewigkeiten in den Kopf mache und der dann sagt, ja, das Screening hat ergeben, dass im Moment alles in Ordnung ist. Keine erhöhten Tumormarker, weiß der Teufel was. Und ich mir denke, wenn ich die Information gestern Abend gehabt hätte, hätte ich noch ein schönes Wochenende haben können. Über sowas denkst du auch nach, zum Beispiel, wenn es um Wochenende geht und du dich fragst, Moment mal, hat das jetzt etwas zu sagen, dass ich diese wichtige Info nicht heute Abend bekommen habe? Oder hätte jemand, wenn es eine gute Nachricht gegeben hätte, wäre der noch zu mir ins Zimmer gekommen und hätte gesagt, übrigens, gute Nachrichten, wir können es operieren. Ne? Dann fängst du an, auch aus dem Nichtvorhandensein von Informationen deine Folgerung zu ziehen, weil du dich fragst, wenn ich der Arzt wäre, egal wie viel Zeit ich verbracht habe, wenn ich einen Patienten habe, bei dem so eine Leben- oder Todentscheidung ansteht, unabhängig davon, ob mein Schichtende ist, würde ich vielleicht trotzdem hingehen und dem sagen, pass mal auf, es gibt gute Nachrichten für dich. Bevor ich sage, ich lasse ein Wochenende vergehen, an dem derjenige Blut und Wasser schwitzt, nur weil mein Dienst gerade zu Ende ist und erst am nächsten Montag um 8 Uhr wieder beginnt oder so. Und oft sind diese Folgerungen völlig falsch. Also oft ist es so, dass vielleicht sogar ein Zwischenschritt gefehlt hat und die Person, von der du glaubst, dass sie jetzt Informationen haben könnte, sollte, müsste, sie noch gar nicht hat, weil irgendein Bild noch nicht übertragen wurde. Und dir halt denkst, oh mein Gott, ich kann doch jedes Bild digital in Sekunden rüberschicken. Warum läuft das gerade so bekloppt ab? Und das ist, wenn man es selber macht und dafür sorgt, dass es ankommt. Ich möchte gar nicht wissen, wie es ist, wenn du sagst, ich verlasse mich jetzt mal darauf, dass es in der nächsten Hauspost von Arzt X zu Arzt Y versendet wird.
Das sind natürlich hochsensible Informationen. Also so ganz leicht ist es natürlich nicht mit der Übertragung. Aber klar, das geht einem natürlich auch selbst auf den Keks, ne? Wenn das so lange dauert. Also ich weiß noch, ich bin dann häufig mit dem Fahrrad selbst dahin gefahren und habe dann die Informationen einfach da schnell in der Uniklinik, in der Strahlentherapie oder wo immer die hin musste, selbst abgegeben auf dem Nachhauseweg, weil es mir sonst einfach auch selbst zu lange gedauert hätte.
Wie bescheuert, ne? Aber die Schnittstelle gibt's halt nicht. Oder ich mir halt denke, es wäre ja theoretisch möglich und hilfreich, zumindest wenn ich dem zustimme, bestimmte Patientendaten digital zu speichern, sodass ich sie zum Beispiel einfach mitnehmen kann. Aber auch das ist nirgends vorgesehen, dass man irgendwie sagt, ja, aber im Worst Case könnte ja jemand Gott weiß was damit anfangen. Und ich mir denke, okay, aber der andere Worst Case, der viel, viel häufiger eintreten wird, ist, dass eine lebenswichtige Information aufgrund von technischen Hindernissen nicht schnell genug irgendwo ankommt. Und nicht, dass irgendwer meine Daten klaut und sich denkt, ich bin ein prima Kandidat, um mich in der dunklen Ecke umzubringen, mir die Niere zu klauen. Ja, es wäre schlimm, wenn jeder Zugriff zu meinen medizinischen Infos hat, aber wenn ich sage, passt mal auf, Leute, hier brennt gerade alles. Ich opte aus diversen Sicherheitsvorkehrungen aus, gebt mir alles, was ihr habt, immer auf meinem USB-Stick mit, damit ich es überall hin mitnehmen kann und nicht darauf warten muss und anrufen muss, und sagen muss, schick doch mal bitte die CD von meiner CT-Untersuchung an das Klinikum in Heidelberg, die aber gleichzeitig auch noch in Hamburg sein muss. Was manchmal schon daran scheitert, dass ich nur eine CD bekomme. Und es dann heißt, wir können dir natürlich noch eine machen, bleib mal noch eine halbe Stunde länger hier oder so. Im Idealfall, im Worst Case ist es so, dass sie sagen, wir machen gleich Feierabend, komm morgen wieder, dann machen wir dir die neue CD. Aber gut, das ist wieder ein anderer Punkt, der jetzt nur, obwohl, naja gut, er hat auch mit Kommunikation zu tun, aber mit einer anderen Art von Kommunikation. Aber ich hoffe, dass sich da in Zukunft sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell ändern wird, weil wir so viele technische Möglichkeiten haben, wirklich lebenswichtige Daten zu übertragen und ich feststellen muss, dass ich die Brieftaube bin als Patient oft genug, der selber diese Daten jongliert. Und ich habe noch das Glück, dass ich es kann, dass ich geistig und körperlich fit genug bin, das zu können und die technische Versiertheit habe, das zu können, an meinem Handy zu sitzen, dem UKE zu sagen, schickt mir, wenn ihr es könnt, das Ganze als PDF und dann, während ich beim einen Arzt im Wartezimmer sitze, schon mal den PDF-Befund weiterleiten kann an einen anderen Arzt, um nicht nochmal Zeit zu verlieren. Wenn das einem vielleicht 80-jährigen Patienten oder 85-jährigen Patienten oder Patientin passiert, wie meiner, sagen wir mal, meine Mutter, die nicht mal weiß, was ein Smartphone ist, dann findet dieser Austausch gar nicht statt von Informationen.
Wird natürlich kontrovers besprochen, ne? Aber jetzt zum Jahreswechsel findet jetzt ein erster Schritt Richtung elektronische Patientenakte statt.
Oh ja, ich hoffe, dass das so sein wird in Zukunft. Alleine diese Situation, dass mein Überleben zum Teil davon abhing, dass jemand zufällig meinen Podcast hört und mich darauf hinweist, dass ich doch bitte meine Patienteninfos an ein anderes Krankenhaus schicken muss, weil er Grund zur Annahme hat, dass die etwas behandeln können, von dem ich bereits gesagt bekommen habe, dass es zurzeit nicht operabel ist. Da denkst du nicht dran, du denkst doch, okay, dass die Leute kennen sich aus und wenn es bei denen auch nur den Hauch einer Unsicherheit gäbe, würden die doch sagen, wir glauben, dass wir es zurzeit nicht können. Aber vielleicht fragen sie bei unseren Kollegen, es ist ja nicht so, als ob ich bei einer Autowerkstatt bin, sondern es geht hier um Leben und Tod. Und ich meine, im Best Case muss man sagen, das rede ich mir jetzt ein, dass die Einschätzung so war, dass sie sagen, das wird auch kein anderer können. Aber das macht es nicht besser, weil du dann ja sagen musst, okay, dann war diese Einschätzung nicht die kompetenteste, denn nicht nur bestand die Möglichkeit, sondern es war tatsächlich so, dass andere es nicht nur so eingeschätzt haben, dass sie es operieren können, sondern es erfolgreich getan haben. Also ich gestehe Leuten relativ viele Fehler zu. Ich weiß, dass es menschlich ist, Fehler zu machen und die passieren überall und sie passieren nicht immer in der Reihenfolge der Wichtigkeit am wenigsten. Von daher ist das so ein bisschen etwas, wo ich mir zum Teil sage, ich möchte da nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich habe deswegen jetzt nicht mein komplettes Vertrauen an diese entsprechenden Mediziner verloren. Also ich war schon geschockt, dass diese Situation in einem sehr fortschrittlichen Land mit einem grundsätzlich recht guten Gesundheitssystem so passieren kann. Im Jahr 2019 war das damals. Ich hätte nicht gedacht, dass das etwas ist, was ein realistisches Problem ist.
Nochmal ein ganz eigenes Feld für sich, aber lass uns weitergehen in deiner Krankengeschichte. Du bist ja dann ins UKE gekommen.
Tolles Krankenhaus. Tolle Ärzte, Ärztinnen, tolles Krankenhaus. Also jeder Mensch, den ich dort getroffen habe, war toll. Also bin ich mega happy mit gewesen. Vielleicht auch natürlich deshalb, weil sie etwas gemacht haben, was ich zu einem Zeitpunkt kurz davor noch für nicht möglich gehalten habe. Und ich sehr dankbar bin, aber ja, also insgesamt sehr positive Erfahrungen.
Dir wurde dort sehr geholfen. Kannst du vielleicht aber auch festmachen, also du hast ja jetzt hier eine richtige Hymne angestimmt, kannst du festmachen, woran das ansonsten noch lag?
Es ist total schwierig, das für mich konkret zu machen. Auch da gab es ein paar Dinge, die nicht so toll waren. Ich habe mich nach der OP ein bisschen mit einer behandelnden Ärztin gekebbelt, weil ich eine Lungenembolie nach der OP hatte, mich dementsprechend wenig bewegen durfte und fand, dass sie ein bisschen zu streng war. Ich habe mich da so ein bisschen trotzig verhalten und so, aber im Großen und Ganzen war es da so, dass ich habe nichts oder wenig dort irgendwie negativ in Erinnerung. Ich habe aber auch wenig davon im Detail in Erinnerung, weil so viele von diesen Schritten für mich keine so große Rolle gespielt haben. Ich habe meine Information hingeschickt, dann gab es die Bestätigung, dass sie sagen, wir können das operieren, wir wollen das operieren. Wann machen wir das? So schnell wie möglich. Also das war dann, glaube ich, Januar, Februar 2020, glaube ich, war das der Fall. Und dann ging es erstmal nur darum, dass ich halt darauf vorbereitet wurde, was in Sachen OP ansteht. Also mit allen möglichen Medizinern und vielen Medizinerinnen auch dort eben über die Details gesprochen habe, die da wichtig sind. Also was Anästhesie betrifft und natürlich auch irgendwie was irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter. Also dieses Standardrepertoire, was im Vorfeld von so einer OP gemacht wird.
Jetzt ist es ja so, je nachdem wie ausgeprägt das Pankreaskarzinom ist, wie viele andere Strukturen das schon infiltriert hat, desto größer ist die OP. So oder so sind das aber sehr, sehr große Operationen. Wie war da die Kommunikation mit dir im Vorfeld dieser OP?
Konkret relativ wenig, aber ich habe auch relativ wenig dazu nachgefragt. Ich wusste, was ungefähr ansteht. dass der Pankreas ganz oder in Teilen entfernt wird. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie groß das Ding ist und auch noch nicht so ganz, was es im Detail macht und was es für Folgen haben könnte und würde, wenn es entfernt wird. Außer, dass mir gesagt wurde, dass ich mich darauf einstellen kann, Diabetiker zu sein danach. Was aber nicht passiert ist. Und ich wusste, dass es eine große OP ist. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was denn bei dieser OP, wie wahrscheinlich ist es, dass ich die OP überhaupt überlebe. Und das war, glaube ich, ein relativ 90% oder ich weiß es nicht. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Das war zwar ein relativ hoher Wert, aber die Kehrseite der Medaille des Nicht-Überlebens war nicht insignifikant. Also es war auch was, wo du dir nachdenkst, das ist jetzt auch so ein bisschen eine komische Vorstellung, dass das, was dir jetzt das Leben retten soll, dir mit einer nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit auch mittelbar oder unmittelbar den Tod bescheren könnte. Und dann noch, ich hatte ja gehofft, dass, wenn das so sein sollte, dass ich die OP nicht überlebe, ich einfach nicht mehr aufwache. Aber wie die Embolie danach gezeigt hat, hätte es halt auch gut sein können, dass es infolge der OP zu Komplikationen kommt, die ich komplett durchleben muss, um dann das zeitlich zu segnen. Da war ich irgendwie ein bisschen sickig aufs Schicksal. Ich dachte mir, komm, wenn, dann lasst mich doch wenigstens einschlafen und nicht aufwachen, statt irgendwie die OP zu überleben und dann vielleicht im Laufe von Tagen oder Wochen oder Stunden im schlimmsten Fall noch unter Schmerzen und bei vollem Bewusstsein dann das Zeitliche zu segnen. Ja, also ich wurde darauf vorbereitet, dass es eine schwere OP ist, dass es ein Eingriff ist, der viele Risiken mit sich bringt, den ich mit ein bisschen Pech auch nicht überleben würde.
Hattest du da Angst?
Nö.
Nein?
Vor der OP selber?
Ja.
Nö.
Obwohl du unmittelbar mit dem Tod konfrontiert warst.
Ja, aber der stört mich ja nicht. Davon kriege ich ja nichts mehr mit. Also hatte ich gehofft. Wie wir gerade festgestellt haben, hätte es auch durchaus sein können, dass, weiß der Teufel was, ich wieder aufwache und irgendein Blutgefäß aufgeht und ich unter Schmerzen vielleicht danach verblute. Ich möchte keinen Blödsinn erzählen, aber das war das Einzige, wovor ich ein bisschen Sorgen gemacht habe. Nicht, dass ich es nicht überlebe, sondern dass ich es unter starken Schmerzen und in Chaos möglicherweise nicht überlebe. Aber wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, dass diese OP stattfindet und ich jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht aufwache, dann aus meiner Sicht ändert sich ja zu dem Zeitpunkt nicht viel. Weder in Aktionen meinerseits davor, noch danach sowieso nicht und während der OP auch nicht. Da liege ich halt da und muss hoffen.
Wie sah das aus auf der Beziehungsebene im UKE mit deinen Ärztinnen und Ärzten?
Ich habe keine Vertrauensperson gehabt, aber ich habe allen dort vertraut. Es ist ja manchmal auch so absurde Dinge, dass man zum Beispiel sehr junge Menschen dort sieht, die in einer sehr verantwortlichen Position dort sind und an einem arbeiten, so muss man es ja sagen, und sich dann denkt, kann man in dem Alter, hat man da schon die Erfahrung, um sowas machen zu können? Und dann dachte ich mir aber, eigentlich muss ich es positiv sehen. Ich habe niemanden gefragt, wie alt er ist, aber wenn jemand so jung ist und in dieser Position, dann bestimmt nicht deshalb, weil er so jung ist, sondern weil er qualifiziert ist. Von daher hat auch das mich in keinerlei Art und Weise zu irgendeinem Zeitpunkt ja negativ bewegt oder dazu gebracht zu sagen, hier ist mein Vertrauen aber ein bisschen geschwunden. Gar nicht. Also ich habe da allen Menschen das zugetraut, was sie tun müssen. Die haben alle auf mich einen positiven und kompetenten Eindruck gemacht. Ich habe mich dann sehr gerne in deren Hände begeben. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob es überhaupt eine einzelne Person geben könnte, die jeden Bereich davon quasi verantworten und dort kompetent sein könnte, weil ich mir dachte, das scheint ein sehr komplexes Problem zu sein. Von daher sollte ich mich nicht wundern, wenn es viele Menschen gibt, die benötigt werden, damit die Behandlung funktioniert. Von daher hatte ich auch nie die Erwartung, dass da jetzt eine Person ist, die Mütze auf hat und dann meine Vertrauensperson oder Ansprechpartner ist. Vielleicht ist es auch ganz gut, weil was wäre, wenn du so eine Person hast und mit der einfach gar nicht grün bist? Ich kann nur sagen, ich habe danach eine Ärztin gehabt, mit der ich mich so ein bisschen angezickt habe, was vermutlich auch mehr meine Schuld als ihre war. Und was wäre, wenn das meine erste Ansprechperson gewesen wäre und ich mit der Person vielleicht nicht auf einer Wellenlänge liege, aus welchen Gründen auch immer. Noch nicht mal. Ich glaube, das muss ich mir ankreiden, dass ich in der Situation vielleicht irgendwie einfach ein bisschen zickig war. Unverdienterweise ein bisschen rumgezickt habe und jemand das abbekommen hat, der es vielleicht in dem Maße nicht wirklich verdient hat. Aber ich habe nicht rumgewütet. Also jetzt denkt bitte nicht, dass ich ein Patient bin, der da Leute anschnauzt und sagt, ich möchte mit dem Oberarzt sprechen. So war es nicht. Es waren irgendwelche blöden Kleinigkeiten.
Wäre es dir unangenehm, darüber zu sprechen? Also ich frage mich halt, ich habe jetzt mehrfach nachgefragt, was hat das in dir ausgelöst, was hat jenes in dir ausgelöst? Und du hast immer sehr rational geantwortet. Und das scheint ja jetzt so ein Moment gewesen zu sein, wo du dann doch mal emotional vielleicht auch angegriffen warst? Ist jetzt natürlich in den Raum geworfen.
Es ist nicht eine Sache, aber so ein paar Dinge kumulieren dann halt. Und ich hatte halt die OP, die war erstmal grundsätzlich gut verlaufen. Danach hatte ich halt die Embolie und musste auf die Intensivstation. Was unter anderem bedeutet, und das mag für Mediziner völlig anders klingen, als das für Patienten klingt, dass du da in so einem Bett liegst und zum Beispiel einen Einlauf bekommst und danach eine Bettpfanne benutzen musst. Und das ist nicht schön und du fühlst dich da irgendwie, du fühlst dich grundsätzlich schon nicht gut dabei, du fühlst dich noch viel weniger gut dabei, wenn die Tür zu deinem Zimmer, weil es halt eine Intensivstation ist, quasi durchgehend auf ist und dir auch dieses Minimum an ich will nicht sagen Würde, Privatheit irgendwie auch noch genommen ist. Und dann hieß es irgendwann, okay, heute darfst du wenigstens mal einen Toilettenstuhl benutzen. Du darfst dich einfach mal wieder auf eine Toilette setzen und musst nicht klingeln, damit dir jemand so eine Bettpfanne unter den Hintern schiebt. Und ich hatte mich regelrecht darauf gefreut, weil das so ein, ja, weil das so ein kleines Stück Normalität war. Und dann hieß es aber, nee, das können wir noch nicht machen. Und ich war trotzig. Ich war einfach trotzig wie so ein Kind und habe gesagt, keine Ahnung, ich habe mich darauf halt gefreut. Also das heißt gefreut, aber das hat sich so ein bisschen wieder normal angefühlt. Und dann habe ich rumgemöbert und habe halt gesagt, dass ich das kacke finde. Naja. Und natürlich machen die Menschen das ja nicht ohne Grund. Das machen sie ja nicht, weil sie mich nicht mögen. Aber das war zu dem Zeitpunkt halt eine Kleinigkeit, die ein bisschen zu viel für mich war. Und du bist ja dort an alle möglichen Geräte angeschlossen, die ständig irgendeine Warnung geben, irgendeinen Pfeifton geben. Wenn du dich aufrecht hinsetzt, kommt nach 2 Minuten jemand gucken, weil irgendein Dauerpiepsen angeht, weil dein Blutdruck gerade ein bisschen gesunken oder gefallen ist. Es ist ja natürlich, dass das so sein muss. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt quasi seit der OP nie so wirklich geschlafen. Ich bin mehr in so einen Bewusstlosigkeitszustand immer wieder gefallen, wo ich dann mal 2 oder 3 Stunden nicht wach oder nicht voll wach war. Erst viel, viel später haben wir das dann hinbekommen, dass die Medikation so eingestellt wurde, dass ich schmerzfrei war. Auch das hat viel zu lange gedauert, weil ich irgendwann es leid war, danach zu fragen. Weil ich gesagt habe, ich habe Schmerzen und dann habe ich hier irgendwie eine Tablette bekommen und ich habe weiter Schmerzen gehabt. Und wenn du das dritte Mal gefragt hast, kommst du dir wie so ein Bittsteller vor, dem entweder nicht zu helfen ist, oder du kommst dir halt vor wie jemand, der um Drogen bettelt, so nach dem Motto, als würde ich hier etwas verlangen, damit ich high bin oder so. Und du willst einfach nur, dass die Schmerzen aufhören. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Dann liegst du da natürlich auch mit so vielen Drainagen und bist so angekapselt, dass du dich ja nicht mal drehen kannst. Du kannst dich ja nicht mal wirklich auf die Seite oder auf den Rücken oder auf den Bauch drehen. Du hast ja so einen Aktionsradius von 30 Grad oder so. Man kriegt ja dieses OP-Hemd an. Und dann bin ich verkabelt worden. Ich habe tagelang kein T-Shirt angehabt. Ich lag in diesem Zimmer mit nacktem Oberkörper. Ich konnte mir nicht mal ein T-Shirt oder ein Pulli oder sowas anziehen. Das zehrt halt dann so ein bisschen an den Nerven und manchmal liegen die dann ein bisschen, ich würde nicht sagen blank. Also wie gesagt, ich habe da niemanden zusammengeschrien, aber das ist halt schon nicht so ganz easy immer.
Vielen Dank, dass du das geteilt hast erstmal. Ich finde es gerade total wertvoll, weil das zeigt einem auch, also mir jetzt als Arzt auch nochmal, was schlechte Nachrichten sein können. Ne? Mhm. Man denkt da natürlich selbst immer an die Diagnose, an die Prognose, wenn man das ausspricht, aber es kann halt auch was ganz anderes sein.
Ja.
Also das mit dem Toilettenstuhl jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ärztlicherseits, ja, ist vielleicht nicht immer parat, dass man da Menschen vielleicht gerade wirklich ganz fürchterliche, miserable Nachrichten überbringt. Ja. Mit so einer, in Anführungsstrichen, für einen selbst Kleinigkeit. Das ist wahnsinnig wertvoll gerade, finde ich. Lass uns doch, brauchst du einen Moment?
Nee, alles gut.
Okay, ich würde nämlich gerne noch mal eine Nachfrage stellen zur OP und zwar zu dem Gespräch nach der OP. Das ist ja nun ein Gespräch, an dem wahnsinnig viel hängt. Also der Operateur oder die Operateurin, die verkündet dir dann da, ob sie es rausgekriegt haben, ob sie es rausgekriegt haben mit Tumorrand oder ohne. Und daran hängt natürlich dein ganzes weiteres Leben. War dir erstmal im Vorfeld dieses Gesprächs klar, was das überhaupt für ein Gespräch werden wird?
Ich hatte mir nur gemerkt im Kopf, wir wollen eine R0-Resektion haben. Ohne ganz genau zu wissen, was das ist. Also ich ging davon aus, dass es bedeutet, dass alles, was da an Krebs ist, restlos entfernt werden kann und wohl auch einige Lymphknoten entfernt werden mussten, ziemlich viele sogar, von denen ich noch nicht mal jetzt noch nicht weiß, was genau die eigentlich sind oder was sie im Best Case machen. Aber das war halt der Punkt. Das war in meinem Hinterkopf drin. Das stand auf meiner Wunschliste, stand R0-Resektion. Ich habe, glaube ich, relativ schnell die Info bekommen, dass die OP grundsätzlich erfolgreich verlaufen ist. Und dann gab es, glaube ich, noch Gewebeproben, auf die gewartet werden musste oder so. Und es hat, glaube ich, irgendwie ein, zwei Tage gedauert, grob. Ich weiß es nicht mehr, können auch Stunden gewesen sein. Aber ich meine, es hat auf jeden Fall eine etwas längere Zeit danach noch gedauert, bis eben klar war, dass diese entsprechenden Proben auch, so wie ich es haben will, auf jeden Fall ausgefallen sind. Das war halt der Nach-der-OP-Status.
Also sehr gute Nachrichten für dich in diesem Moment.
Ja, genau.
Wie lief dieses Gespräch ab, die guten Nachrichten?
Beiläufig. Der Erfolg der OP nicht. Das war so ein Gespräch, das ich zumindest grundsätzlich noch in Erinnerung habe, aber in Anbetracht der Tatsache, in welchen medikamentösen und Gesundheits- und Dämmerzustand ich war, kann ich dir nicht mehr sagen, wer da genau mit mir gesprochen hat, wie viele Leute das waren, aber ich habe es auf jeden Fall bewusst wahrgenommen, dass die OP grundsätzlich erfolgreich verlaufen ist und der Chirurg dann sagte, dass er da ein ziemliches Schlachtfeld anrichten musste oder so, aber erfolgreich, da war ich happy. Und beim Rest, glaube ich, die Frage, ob diese Gewebeproben so verlaufen sind, wie ich es wollte, das war dann irgendwann mal irgendwo so in so einem Nebensatz. Ach ja, nee, das war auch gut, war auch positiv. Als ich selber konkret nachgefragt habe, da schien es mir so, als hätte jemand vergessen, mir auch noch Bescheid zu sagen, dass das auch wie gewünscht gelaufen ist. Aber gute Nachrichten bleiben, glaube ich, auch generell nicht so sehr negativ in Erinnerung.
Ich frage so genau, weil auch das Überbringen guter Nachrichten möchte gelernt sein. Auch da haben wir eine Checkliste zu bei uns im Amboss-Kapitel Breaking Bad News. Ein Link in den Shownotes.
Ich habe mir gedacht, gute Nachrichten sind wie Welpen streicheln, das macht jeder gerne.
Ja, gerne auf jeden Fall, klar. Aber man kann es auch so machen, dass es für die Patientinnen und Patienten besonders gut ist. Also da gibt es diese 5 Golden Rules und da gehört es auch zum Beispiel dazu, dass man es ankündigt. Also ganz klar, kündigen Sie die positive Information oder Botschaft an. Ja, dass man sagt, ich habe jetzt gute Nachrichten für Sie. Einfach damit das Gegenüber sich drauf einstellen kann. Es gibt eben auch weitere Regeln. Wir führen die alle bei uns im Kapitel Breaking Bad News auf. Und auch Professor Sehuli wird in der Episode, die zu dieser hier gehört, wo wir eben auch nochmal drauf eingehen, wie verschiedene Gesprächstechniken angewendet werden können, eben anhand deines Beispiels, auch der wird da nochmal drauf eingehen.
Spannend, weil man trotz allem nicht immer weiß, ob das, was einem gerade gesagt wird, gut oder nicht gut ist oder in welchem oder wie gut es ist, ist ja auch noch eine Frage. Ne? Es gibt ja auch Nachrichten, die zwar grundsätzlich gut, aber trotzdem noch nicht optimal sind oder die zwar gut sind, aber noch nicht bedeuten, dass man über den Berg ist oder so, weil zum Beispiel noch eine andere Untersuchung abgewartet werden muss. Aber das ist es dann auch im Großen und Ganzen, wo ich jetzt drauf geachtet habe, ne? Dass mir jemand sagt, pass mal auf, ich habe gute Nachrichten für dich, die sehen so und so aus und das steht als nächstes an und ich glaube, das ist auch alles so passiert im Großen und Ganzen.
Wir haben natürlich bei uns im Amboss-Kapitel auch die Checklisten für die schlechten Nachrichten. Und was ich jetzt bei deinem Fall da ganz spannend finde, ist da der Punkt 6, wo man eben ausloten soll, den Wissensstand des Patienten, der Patientin und sie dort abholen soll, wo sie sich gerade befinden. Also ich habe da mehrfach schon dran gedacht, während wir gesprochen haben, als du zum Beispiel erzählt hast, soll ich überhaupt noch Rasierklingen kaufen? Das sind ja dann auf einmal Überzeugungen, die man hat. Und wenn man sowas dann zutage fördert, da kann man natürlich auch ganz viele Unklarheiten aus dem Weg räumen. Also schaut da mal rein, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und natürlich unsere Podcast-Episode mit Professor Sehuli. Gut, also du hast gute Nachrichten gekriegt damals nach der OP. Dann nehme ich an, folgte eine adjuvante Chemotherapie und dann bist du wahrscheinlich nach Hause in Remission.
Ja. Ich glaube, es waren ursprünglich 12 Chemos, von denen ich 7 vor der OP und 5 danach hatte. Die danach waren schwer, weil ich noch im Begriff war, mich von der OP zu erholen. Die hat mich sehr, sehr viel Substanz gekostet. Ich habe extrem viel Gewicht verloren und auch Fitness eingebüßt dadurch. Die Chemo danach hat mich absolut an die Grenzen der Substanz gebracht. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt innerhalb eines Jahres, lass mich nicht lügen, etwa 60 Kilo Gewicht verloren. Ich war deutlich übergewichtig. Ich habe gesagt, ich bin ungefähr 2 Meter groß. Ich habe mal 140 Kilo gewogen. Da waren es dann noch so um die 80. Und da wieder körperlich halbwegs fit zu werden, vor allen Dingen während der Chemo, das war schwer.
Hattest du eigentlich eine psycho-onkologische Betreuung?
Nee, hatte ich nicht.
Weil du nicht wolltest, oder?
Ich habe nicht danach gefragt und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl gehabt, die zu brauchen. Im Moment bin ich an dem Punkt, wo ich mich frage, welche Optionen ich mal ausloten könnte, weil ich ein bisschen Probleme mit Antriebslosigkeit manchmal habe. Ich habe auch vorher durchaus schon mal mit Depressionen oder und Antriebslosigkeit zu tun gehabt. Deswegen habe ich es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm gehabt, wie viel davon jetzt eine Folge der Erkrankung ist. Aber es ist halt, ich komme ja aus dem Gaming und du kriegst bei Tetris halt nicht immer den geraden Vierer. Du kriegst auch manchmal diese Kacksteine, die das gesamte Bild verhauen. Und es bringt dir nichts darüber zu heulen, dass du nicht den geraden Vierer bekommst, sondern du musst das Beste aus dem Rest machen. Und ich bin nicht so ein ganz großer Freund von diesem Bild des Kämpfens in Sachen Krebs. Aus dem einfachen Grunde, weil ich glaube, dass das Menschen Unrecht tut, die viel, viel mehr Pech haben als ich. Denn du kannst kämpfen, wie du willst, wenn zu dem Zeitpunkt, wo du die Prognose bekommst und der Partner, eine Arbeitskollegin meiner Partnerin, hat eine ähnliche Diagnose zu einer ähnlichen Zeit bekommen. Bei ihm hatte es gestreut, bei mir nicht. Er hat das Ende des Jahres nicht überlebt und ich lebe 5 Jahre später noch. Das ist nicht, weil ich so toll gekämpft habe, sondern weil ich Glück gehabt habe. In vielen Punkten habe ich Glück gehabt, dass ich tolle Mediziner und Medizinerinnen hatte, die sich um mich gekümmert haben, kompetente Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Da ist einfach unfassbar viel Glück auch dabei. Und deswegen ist dieses Bild des Kämpfens immer eins, was suggeriert, dass wenn du diesen Kampf verlierst, es mit auf deinen eigenen Mist gewachsen ist.
Da gibt es übrigens auch Evidenz zu aus den Vereinigten Staaten, dass eben Kampf- und Kriegsmetaphern in der Krebstherapie und auch in der Krebsprävention eher kontraproduktiv sind, dass Leute sich dann eher unmächtig fühlen, Fatalismus entwickeln. Ich setze euch da mal 2 Links in die Shownotes. Also man sollte tatsächlich Begriffe wie den Krebs besiegen, den Krebs bekämpfen, vernichten und also etwas eher vermeiden.
Weswegen dieses Kämpferding auch nicht unbedingt hilfreich ist. Es ist manchmal ein blödes Gefühl, wenn du was machen möchtest, aber absolut nicht fit genug dafür bist. Und ich bin nicht so der eisenhart disziplinierte Fitness-Influencer oder Ernährungslebens-Influencer. Das kann man sich schon denken, wenn du hörst, dass ich mal 140 Kilo gewogen habe. Wenn du dann an einem Tag so fertig bist, weil auch der Tagesrhythmus halt nicht mehr normal ist bei mir in vielen Fällen, weil die Verdauung mir so oft so große Probleme bereitet, dass ich einfach mal eine Nacht alle 2 Stunden zum Klo renne oder alle 1,5 und dann kannst du nicht durchschlafen. Wenn du nicht durchschläfst, irgendwann muss dieser Schlaf dann folgen und dann folgt er gerne mal von 15 Uhr nachmittags an einem Samstag, wo du eigentlich Fußball gucken wolltest, bis zum nächsten Morgen um 4 Uhr oder so. Und alles, was du dir für den Tag an Zielen gesetzt hattest, fällt aus wegen ist nicht, weil du noch nicht mal wach bist oder das Bett verlassen konntest oder so. Und dann ist es natürlich umso schwerer, wenn du das Gefühl hast, dir einen Teil dieses Kampfes vorgenommen zu haben, der dann ausfallen muss, weil du nicht fit genug dafür bist und du dir selber quasi schon wieder so ein bisschen Vorwürfe machst, dass du deinem eigenen Ziel nicht gerecht wirst oder deinem eigenen Wünschen irgendwie nicht gerecht wirst. Ohne dir zu sagen, naja gut, damit musst du halt leben. Das ist halt jetzt so, dass du nicht auf dem Stand eines komplett gesunden 24-Jährigen mehr bist.
Und das ist was man akzeptieren muss. Ne? Da kann man kämpfen, wie man will. Ich würde gerne noch weitergehen in deiner kranken Geschichte. Ein schweres Gespräch steht ja noch aus. Und zwar das, wo dann gesehen wurde, dass der Krebs wieder zurück ist. Kommen wir gleich zu. Lass uns davor aber die Krankengeschichte noch weiterzeichnen. Du hast gesagt, die adjuvanten Chemotherapien hatten dir sehr zugesetzt. Du hast sie aber durchgezogen. Wie ging es dann weiter?
Ich hatte relativ gut wieder zurück ins Leben gefunden. Und dann gab es persönliche Dinge. Einer meiner zwei Hunde ist gestorben, was mich sehr mitgenommen hat. Meine Partnerin hat sich von mir getrennt, was nicht so ganz leicht war, dann dazu geführt hat, dass ich aber auch aus Hamburg, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, wieder in meine Heimat gezogen bin, weil ich mir dachte, wenn ich der Partnerin wegen nicht mehr in Hamburg sein muss und des Jobs wegen auch nicht, habe mir dann im Telefonbuch eine onkologische Praxis rausgesucht, die möglichst in meiner Nähe ist. Das war erstmal meine wichtigste Anforderung. Die habe ich dann gefunden. Ab da bin ich dort alle 3 Monate zur Nachkontrolle gegangen, die am Anfang immer eine CT-Untersuchung beinhaltet hat. Im Moment ist das nicht so, aber ja, die damals immer eine CT-Untersuchung zur Folge hatte und bei der dann irgendwann das Rezidiv festgestellt wurde.
Wie verlief das, dieses Gespräch?
Die Praxis grundsätzlich ist toll und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Onkologen, der mich dort behandelt. Und was ich auch mega wichtig finde, ist, dass ich das gesamte Praxispersonal dort toll finde. Ich glaube, viele machen sich da gar nicht so große Gedanken darüber, wie ätzend es sein kann, wenn du auch nur eine unfreundliche Person hast, mit der du dich notwendigerweise halt im Rahmen deiner Behandlung abgeben musst und welche Auswirkungen das hat, wenn dort jemand ist, der quasi, wenn er einen schlechten Tag hat, den Patienten spüren lässt oder pumpig ist oder so. Und von daher ist es mir wichtig, das auch nochmal positiv hervorzuheben, dass das alle Menschen betrifft, die eben dort in dieser onkologischen Praxis arbeiten. Und da war grundsätzlich alles toll, aber die Schwierigkeit ist natürlich auch da, dass dort nicht jede Art von Untersuchung gemacht werden kann unmittelbar. Und die CT-Untersuchungen zum Beispiel auch woanders gemacht werden mussten. Und es dann aber auch Unklarheiten darüber gab, wer mit mir überhaupt diesen Befund bespricht. Ich wollte eigentlich das in der Hand des Onkologen lassen, der mich behandelt, damit ich einen Ansprechpartner habe. Aber offenbar die Klinik, bei der ich die CT gemacht hatte, hatte mit mir ein Gespräch eingeplant mit ihrem eigenen Experten für die CT-Bilder, wo es zu absurdesten Situationen, glaube ich, meines Lebens kam. Nämlich nachdem oder als dieses Rezidiv festgestellt wurde, hielten die es für angebracht, dass ich mich neben diesen Menschen setzen sollte, während er sich sämtliche CT-Bilder augenscheinlich erstmalig anguckte, um zu gucken, was genau er darauf sieht. Und hast du schon mal neben einem Lehrer gesessen, der ein Diktat von dir korrigiert oder eine Klassenarbeit? Wie unangenehm das ist, wenn der dir jeden Fehler aufzeigt, den du gemacht hast und du denkst, okay, die 1 plus kann ich streichen. Vielleicht wird es noch eine 2, die kann ich auch streichen. Und jetzt stell dir das Ganze vor, wenn jemand gerade sich die Bilder anguckt und sich fragt, ob das an deiner Wirbelsäule irgendein Knorpelschaden oder Alterserscheinung ist, die du sowieso hast, oder vielleicht Anzeichen davon, dass Krebs in deinen Wirbelsäulenbereich gestreut haben könnte. Und das habe ich, glaube ich, 90 Sekunden lang mitgemacht, bevor ich gesagt habe, nee, guckt es euch in Ruhe an, gebt den Befund an meine onkologische Praxis weiter. Ich mache mit denen ein Gespräch aus. Das kann ich mir nicht antun, hier live eine halbe Stunde daneben zu sitzen, wie du bei jedem Pixel dich fragst, ob das irgendwas sein könnte, wo gerade irgendwie es gestreut hat oder nicht. Zu dem Zeitpunkt ging es, glaube ich, noch darum, dass Tumormarker erhöht waren und man noch nicht eindeutig lokalisiert hatte, warum das so ist. Und an diesem Prozess wollte ich nicht live 1:1 beteiligt sein, war es dann infolgedessen auch nicht mehr. Und diese CT-Bilder wurden dann eben untersucht und haben halt festgestellt, dass es, ich glaube, das nennt sich dann Lokalrezidiv, ne, wieder auf der Bauchspeicheldrüse gab, das im Moment auch als nicht operabel eingestuft wird, weil es zu nah an Blutgefäßen liegt.
Und das hast du dann aber durch den Onkologen erfahren, nicht durch den Radiologen?
Ja.
Wie war das Gespräch?
Ich glaube, telefonisch haben wir das gemacht, ja. Ich glaube, es war telefonisch.
Hat dir das was ausgemacht, gerade diese Information am Telefon zu bekommen?
Aber grundsätzlich war ich mal froh, dass ich die relativ schnell so am Stück bekommen habe und nicht in Form von, rufen Sie mich bitte dringend zurück, um dann bei einer Praxis anzurufen, wo ein automatisierter Anrufbeantworter rangeht und ich 5 Minuten brauche, bis ich 19 mal die 7 gedrückt habe, um dann Menschen in der Leitung zu haben. Also ja, ich will nicht sagen, dass es ein Schock war. Ich will aber auch nicht sagen, dass es kein Schock war, weil natürlich hofft man, dass man nie wieder von dem Krebs hört. Und es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch relativ viel Zeit vergangen seit der OP. Ich glaube, irgendwie 1,5 Jahre um den Dreh rum. Ich glaube, wir waren relativ nah am Ende des Zeitfensters, wo mir in Aussicht gestellt wurde, wenn sich bis dahin nichts regt, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich meine, das waren 2 Jahre. Das war relativ kurz davor. Man geht aber nie in so eine Nachuntersuchung rein und denkt sich, geil, wird schon nicht sein, sondern du schläfst am Tag davor immer schlecht. Also, oder selbst wenn du nicht schlecht schläfst, machst du dir darüber Gedanken. Dasselbe gilt für diese Untersuchungen selber. Das ist immer mit einem flauen Gefühl im Magen verbunden. Es kommt natürlich dann nicht als totaler Schock, weil du weißt, dass das ein sehr, sehr wahrscheinliches Ergebnis ist oder ein gut mögliches Ergebnis. Dass du es weißt, ändert natürlich nichts daran, dass du denkst, wäre schön gewesen, wenn es nicht so ist. Auf der anderen Seite ist das dann auch immer so, auch da versuche ich wieder das Positive zu sehen. Erstmal kann sowas eine lange Zeit stabil bleiben. Dann gibt es immer noch die Option, wir machen jetzt erstmal eine Chemotherapie. Vielleicht, also zum damaligen Zeitpunkt, kriegen wir das damit wieder in einer Art und Weise kontrolliert, die dann operiert werden kann. Und die nächste Option ist ja auch, vielleicht habe ich einfach das Glück, dass ich so lange durchhalte, bis entweder die Krebsbehandlung oder die Gefäßmedizin sich so weit weiterentwickelt hat, dass etwas, was vor 5 Jahren noch nicht machbar war, machbar wird. Denn wenn ein Gefäß im Weg liegt, dann ist das ja auch noch eine Option. Also aus meinem Nichtwissen heraus sage ich, ist vielleicht auch noch eine Option, die passieren könnte in der Theorie.
Wenn du dich jetzt an dieses Telefonat zurückerinnerst oder auch an all die anderen Gespräche, in denen dir eben schwere Nachrichten übermittelt wurden, kannst du dich daran erinnern, gab es da manchmal Pausen?
Nee, oh Gott, Gesprächspausen finde ich fürchterlich. Das finde ich schon mal so Dates oder Verabredungen finde ich das schon immer so schlimm, wenn man schweigt. Nee, ich bin ganz happy, dass da, ich bleib dann aber auch selber nicht still. Also wenn, bevor dann irgendwie so eine 2 Minuten Gesprächspause entsteht, quatsch ich lieber selber.
Na, also das wird schon empfohlen, ne? Also auch um dem Gegenüber dann Zeit zu geben, das gerade Gehörte zu verarbeiten.
Oh, da stellen sich mir die Nackenhaare bei der Vorstellung alleine schon auf. Wenn mir irgendwas in den Sinn kommt, was ich fragen möchte, kann ich ja immer noch anrufen oder einen neuen Gesprächstermin machen. Ich habe das Glück, dass die Praxis, wo ich bin, auch noch halbwegs gutes Feedback über E-Mails gibt, was halt, wenn man so einen kaputten Tagesrhythmus hat, wie den so eine Erkrankung sehr leicht mit sich bringen kann, aufgrund von Medikamenten, von Schmerzen, von, wie ich schon sagte, Verdauungsproblemen, die den ganzen Tagesrhythmus auf den Kopf stellen. Also dieses Ding, wo wir dabei Kommunikation sind, alle möglichen Kommunikationsformen oder zumindest auch digitale Kommunikationsformen anzubieten, hat mir persönlich sehr geholfen. Und dementsprechend habe ich auch nie das Gefühl gehabt, oh mein Gott, meine 20 Minuten oder 15 Minuten Gesprächszeit mit dem Doktor laufen gerade ab. Gibt es noch irgendwas, was ich fragen muss, weil ich sonst erst wieder in 3 Monaten die Zeit hätte?
Da scheinst du für dich wirklich die optimale Praxis gefunden zu haben. Gibt es denn noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, jetzt so von der Kanzel zu predigen und von meinen subjektiven Erfahrungen darauf zu schließen, was allgemein ein guter Weg sein könnte. Das Einzige, was ich für mich persönlich sagen kann, ist, wenn ich konkret schlechte Nachrichten haben möchte, dann frage ich danach, was so Prognosen betrifft oder so. Wenn ich jetzt wissen möchte, was bedeutet das für meine Lebenserwartung, dann werde ich da sehr wahrscheinlich nachfragen und möchte nicht, dass mir da quasi unnötig die ohnehin kaum vorhandene Hoffnung genommen wird. Dasselbe gilt halt für so Chancen. Ich weiß halt und wusste immer, dass meine Chancen nicht so wirklich gut stehen. Aber solange die größer null sind, ist das immer etwas, womit ich ein Stück weit arbeiten kann. So paradox das klingen mag, weil rein rational betrachtet ist es so, was meine Lebensplanung betrifft, wenn ich halt weiß, meine 5 Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit ist 5%, dann muss ich in Richtung 95% planen. Oder davon ausgehen, dass die 95% eintreten werden. Aber trotzdem klammere ich mich an die 5% so, als wären es 50. Das ist das, was ich natürlich haben möchte und wo ich die Hoffnung habe, dass es eintritt, auch wenn ich weiß, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber solange ich diese Hoffnung haben kann, hilft die mir extrem viel weiter. Und eine Sache, die ich von mir aus noch sagen möchte, ist, wenn das jetzt ein Mensch hört, der selber im Bereich Medizin arbeitet und vielleicht auch Expertise hat, was mein Krankheitsbild betrifft, ich bin immer und jederzeit bereit, mit Menschen zu reden, die ihrerseits dort Interesse und Fragen haben. Natürlich freue ich mich darüber, wenn mich jemand kontaktiert und sagt, ich habe noch vielleicht eine Idee, wie wir dir helfen können. Natürlich. Aber wenn es jemanden gibt, der mich kontaktiert und sagt, du kannst mir vielleicht die ein oder andere Einsicht geben, die mir in meiner Arbeit mit vergleichbaren Patienten weiterhilft, dann ist das für mich fast genauso wertig. Und wenn ich jemandem helfen kann, der dann anderen Menschen hilft, so wie mir geholfen wurde, und deren Leben vielleicht verlängern kann oder sogar für eine vollständige Heilung sorgen kann, dann wäre das toll und man sollte nicht davor zurückschrecken, weil man sich denkt, ach, ah, die Mühe ist es mir nicht wert, oder sich im schlimmsten Fall sogar denkt, ach nee, der wird bestimmt schon so oft gefragt, da muss ich nicht auch noch nerven.
Da setzen wir auf jeden Fall Links zu deinen Accounts in die Shownotes, sodass man da Kontakt zu dir aufnehmen kann. Georg, mein Respekt für deine Offenheit und vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Gerne.
Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die Episode mit Professor Sehuli reinhört, in der wir über Breaking Bad News sprechen, anhand des Fallbeispiels Georg Zahl, anhand deines Fallbeispiels, Georg, das wir eben heute besprochen haben. Da gibt es auch nochmal ganz spannende Einsichten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen habt, probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat kann man sie kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app, das ist der Link, der führt euch direkt auf unsere Homepage und da könnt ihr die App dann runterladen und dann habt ihr immer leitliniengerechtes und unabhängiges Wissen in der Tasche oder natürlich auf dem Desktop, je nachdem, wie ihr wollt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.